Achtung, Hinweis. Aufgrund GEMA-rechtlicher Auflagen wurden alle Musikstücke aus dieser Radiosendung leider entfernt und durch kurze Melodien ersetzt.
Radioinitiative Rödermark.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung der Radioinitiative Rödermark.
Über Radar Radio Darmstadt auf UKW-Frequenz 103,4 MHz per Internetstream und Podcast über die Homepage radiodarmstadt.de.
Sowie auch digital auf DAB+. Radio von Rödermark für Rödermark, ein generationsübergreifendes Projekt der Seniorenarbeit der Stadt Rödermark.
In Kooperation mit Vereinen, ehrenamtlichen Initiativen, Kinderbetreuungseinrichtungen und unserer Stadtreporterin.
Hey, das ist ein Radioprogramm von Rödermark für Rödermark. Und ich bin ein generationsübergreifendes Projekt von Staden Rödermarks Abteilung für Älteromsorg. Und das geschieht in Zusammenarbeit mit Vereinen, ideelle Initiativen, Einrichtungen für Barnomsorg und für Stadsreporter.
Das war Schwedisch.
Danke wie immer für diesen Sendeplatz jeden zweiten Sonntag im Monat an Radar Radio Darmstadt, dem ersten hessischen nicht kommerziellen Lokalradio.
Unsere Themen heute sind
Kinder- und Jugendhospizarbeit in Rödermark.
Kinderrechte, was Kinder aus Kitas und Schulbetreuung darüber wissen.
Aus der Serie Buchautoren in Rödermark, heute Frau Verena Roth.
Und ein paar Veranstaltungstipps.
Endlich Musik, das besondere Orchester.
Übrigens, wer bei dieser Sendung gerne aktiv oder mit einem Beitrag mitmachen möchte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 06074 911 350.
Durch die Sendung führen
Sadaf Saidi
und Roland Lenz aus Oberroden-Breidert.
Für den Inhalt verantwortlich zeichnet Frau Katja Merten von der Stadtverwaltung Rödermark.
Im ersten Beitrag über Kinderhospizarbeit interviewt Ute Schmidt vom Städtischen Ehrenamtsbüro, Claudia Bauer-Herzog vom Malteser Hilfsdienst und Felicitas Faeth von der Johanniter Unfallhilfe.
Wir befinden uns im Bürgertreff Waldacker, einem generationenübergreifenden Stadtteilzentrum. Und mit mir im Gespräch sind heute Felicitas Faeth und Claudia Bauer-Herzog. Beide haben sich der Hospizarbeit verschrieben und sind dort aktiv und hauptamtlich tätig. Felicitas, was bedeutet denn die ambulante Hospizarbeit?
Im Fokus der ambulanten Hospizarbeit steht immer der Mensch selbst, das heißt der Schwerstkranke oder auch der sterbende Mensch eben mit seinen Angehörigen, mit seinen Zugehörigen. Und der Wunsch dieser Menschen, gerade am Lebensende, ist meistens zu Hause einfach zu bleiben, zu sterben und eben vielleicht nicht mehr ins Krankenhaus zu kommen. Bei diesem Wunsch können wir als ambulanter Hospizdienst helfen und können mit unseren Ehrenamtlichen unterstützen, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht.
Claudia, die ambulante Kinder- und Jugendhospizarbeit ist da nochmal etwas Besonderes. Wie sieht es bei euch aus mit der Begleitung? Ist die anders als beim Erwachsenenhospizdienst?
Ja, wir vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst begleiten Familien von mit lebensverkürzend erkrankten Kindern von Diagnosestellung bis weit über den Tod hinaus. Das ist der große Unterschied. Im Erwachsenenbereich sind die Begleitungen am Lebensende meistens nur Wochen oder Monate, können auch mal Jahre dauern, aber in der Kinder- und Jugendhospizarbeit sind es oft viele Jahre, wo Begleitung möglich ist und eben auch weit nach dem Tod, wo ehrenamtliche Kollegen genauso wie im Erwachsenendienst auch noch in den Familien aktiv sind.
Ich habe jetzt schon mehrfach von Ehrenamtlichen gehört. Das bedeutet, beide Hospizdienste arbeiten mit ausgebildeten Ehrenamtlichen. Ist das richtig?
Genau, das ist eine gesetzliche Grundlage, Gott sei Dank, dass in der ambulanten Hospizarbeit in Deutschland ausschließlich mit ehrenamtlichen Kollegen gearbeitet wird. Wobei klar ist, egal ob im Erwachsenen- oder Kinderbereich, die ehrenamtlichen Menschen auch eine Ausbildung von 100 Stunden durchlaufen, um sich auf diese Aufgabe vorzubereiten und auch am Ende des Kurses erst entscheiden, ob sie in diese Tätigkeit wechseln wollen.
Das klingt interessant. Felicitas, ich habe gerade heute in der Zeitung gelesen, ihr habt 15 neue ehrenamtliche Hospizhelfer ausgebildet und zertifiziert. An der Stelle Glückwunsch für so viel Nachwuchsarbeit im Ehrenamt. Toll. Was kannst du dazu sagen?
Ja, das ist absolut richtig. Wir hatten dieses Jahr zwei Kurse. Einer ist bereits beendet, der andere wird Ende Oktober fertig sein. Ja, wir sind sehr dankbar für den Nachwuchs, weil der Bedarf steigt tatsächlich immer mehr an Beratung durch uns Hauptamtliche, aber auch durch Begleitung von Ehrenamtlichen. Und das Wichtige ist, wenn es Interessierte gibt, die so eine Ausbildung machen möchten, dass sich die Interessierten vorab Gedanken machen, was das Thema Tod und Sterben für eine Rolle in ihrem Leben hat, was ihre Motivation, ihr Grund ist, in diese Arbeit einzusteigen und dass eine Selbstreflexion vorhanden ist. Das ist einer der wesentlichen Grundlagen für diese Arbeit.
Das heißt, es ist nicht jeder für die ambulante Hospizarbeit geeignet, nicht jeder oder jede. Oder sollten das vielleicht Menschen sein, die aus dem sozialpädagogischen Bereich oder aus dem psychologischen Bereich kommen? Claudia, was meinst du dazu?
Für uns ist es wichtig, dass die Menschen zu einem Bewerbungsgespräch zu uns kommen, wo eben ein Auswahlverfahren stattfindet. Prinzipiell kann jeder Volljährige sich bei uns engagieren und im Ehrenamt eintreten. Die Profession spielt absolut keine Rolle, spielt auch in der Bekleidung letztendlich keine Rolle. Auch wenn wir beispielsweise Menschen im sozialen Arbeitsbereich bei uns haben, werden Familien oft gar nicht von der Profession des Ehrenamtlichen erfahren. Also es spielt tatsächlich keine Rolle, sondern es geht um den Mensch, der sich bei uns bewirbt.
Und das heißt, bei der ambulanten Hospizarbeit werden ja Kinder, Jugendliche und auch natürlich erwachsene Menschen zu Hause im häuslichen Umfeld begleitet und auch betreut, aber auch in einer Demenzwohngemeinschaft oder auch in einer stationären Einrichtung wie in einem Pflegeheim, einem betreuten Wohn- oder sonstige Wohnform. Wie lange dauert denn im Durchschnitt eine hospizliche Begleitung beim Kinder- und Jugendhospizdienst?
Ja, wie schon erwähnt, das kann viele, viele Jahre dauern. Meiner Erfahrung heraus kann es durchaus sein, dass die Begleitung bis zu 15 Jahren dauern kann.
Das ist ein sehr langer Zeitraum, Felicitas. Ist das in der Erwachsenenhospizarbeit ähnlich?
Das ist bei uns tatsächlich ganz anders. Hier müssen wir immer so die Unterscheidung treffen, wo ist es tatsächlich noch eine Hospizbegleitung und wo ist die Grenze zum Besuchsdienst. Diese Grenze zu finden ist manchmal sehr, sehr schwierig, weil man sich natürlich im Laufe der Begleitung auch aneinander gewöhnt und der Abschied dann schwierig ist. Aber die Ehrenamtlichen sind eben in der Tätigkeit als Hospizbegleiter zu uns gekommen und in dem Rahmen sollte es dann auch einfach bleiben. Deswegen eine Begleitung kann von Tagen, Wochen bis maximal, sage ich, Monaten dauern.
Begleiten denn beide Hospizdienste auch Schwerstkranke in einem stationären Hospiz oder sind es andere Ehrenamtliche, Claudia?
Also die Familien, die wir begleiten, die nehmen durchaus auch ihre ehrenamtlichen Kollegen mal mit für einen stationären Hospizaufenthalt, dass sie dort punktuell begleiten können. Und was mir auch noch wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen, wenn ich sage, viele, viele Jahre in Begleitung, so macht das durchaus nicht nur ein ehrenamtlicher Kollege, sondern wir rotieren immer mal wieder, dass vielleicht nach ein, zwei Jahren eben ein anderer ehrenamtlicher Kollege in der Familie vorgestellt wird, sodass man nicht jahrelang an eine Familiensituation gekettet ist, sondern auch die Freiheit hat, andere Begleitungen aufzunehmen oder sich anderen Tätigkeiten widmen zu können.
Also es kann von Tagen zu Monaten bis auch Jahren dauern. Das ist ein sehr intensives Ehrenamt und ich könnte mir vorstellen, dass da auch Freundschaften entstehen und dass es dann auch den ehrenamtlichen Hospizhelfern gar nicht so leicht fällt, wenn dann die zu betreuende Person, die schwerstkranke Person, aber auch die Angehörige, wenn sie diese dann verlassen muss, weil der Sterbefall eingetreten ist.
Das ist richtig. Gerade das Thema Sterben und Tod sind natürlich sehr intime Themen und man kommt im Laufe der Zeit sich natürlich näher und öffnet sich auch. Wenn der Mensch in der Begleitung verstirbt, ist das für den Ehrenamtlichen natürlich auch ein Verlust. Auch er muss Abschied nehmen. Da ist es natürlich auch erlaubt, traurig zu sein. Nichtsdestotrotz ist es ein professionelles Ehrenamt. Deswegen ist es uns auch wichtig, dass bei uns im Erwachsenenhospizdienst die Begleitung am Eintritt des Sterbens maximal bis nach der Beerdigung auch beendet ist. Wenn darüber hinaus noch eine Trauerbegleitung nötig ist, was wir auch als ambulanter Hospizdienst anbieten, muss dahingehend nochmal extra ein Aufnahme- oder Beratungsgespräch erfolgen.
Claudia, ist das beim Kinder- und Jugendhospizdienst ähnlich oder anders?
Es ist ähnlich. Natürlich geht man Bindungen ein. Gerade mit den Kindern, denke ich, ist es nochmal eine andere Herausforderung und ist es uns als Dienst sehr wichtig, das Thema Nähe, Distanz immer wieder auch zu thematisieren. Die ehrenamtlichen Kollegen haben jeden zweiten Monat auch Supervision, um genau dieses Thema anzuschauen, damit hier die Bindungen auf einem professionellen hospizlichen Stand bleiben und wir natürlich da alle mit drauf schauen, dass die Begleitung mit gutem Abstand, aber auch mit gewisser Nähe absolviert werden kann.
Beide arbeiten mit aktiven, ehrenamtlichen Hospizhelferinnen und Helfern zusammen. Gab es durch die Corona-Pandemie Veränderungen in den Begleitungen, Felicitas?
Ja, die gab es tatsächlich. Gerade am Anfang der Corona-Pandemie gab es aus meiner Sicht eine relativ große Unsicherheit, dass die Menschen generell auch erstmal sehr vorsichtig waren, wen lassen wir ins Haus, wie viel Kontakt kann ich haben. Auch wir als Hospizdienst mussten uns erstmal neu orientieren an die Bestimmungen und wie man jetzt die Begleitung auch auf diesen neuen Hygienestandards machen kann. Deswegen sind die Begleitungszahlen in dieser Zeit auch erstmal eingebrochen. Wir sind dann aber, sagen wir mal, auf die telefonische oder auch videotelefonische Möglichkeit gegangen, die auch bei dem einen oder anderen ganz gut angenommen worden ist. Und mit der Zeit, wo sich die Situation jetzt wieder ein bisschen stabilisiert hat und man weiß, wie man sich in der Corona-Pandemie entsprechend verhält, sind die Begleitungszahlen auch wieder gestiegen. Und gerade in der Corona-Pandemie ist mir aufgefallen, dass der Wunsch, zu Hause zu sterben, nochmal wesentlich größer geworden ist, weil man vielleicht auch Angst hat oder gehabt hat, ins Krankenhaus zu gehen, wenn man von diesen schweren Fällen gehört hat. Und dass dieser Wunsch einfach gestiegen ist. Und so höher ist natürlich auch der Bedarf an Beratungs- und Begleitungsleistungen gestiegen.
Der ambulante Kinder- und Jugendhospiz in Sermaltese hat unter anderem einen Standort hier in Rödermark im Bürgertreff im Waldacker in der Goethestraße 39. Hier können interessierte Ehrenamtliche wie aber auch betroffene Familienangehörige und Freunde der Familien sich jeden Dienstagmorgen von 10 bis 12 Uhr beraten lassen. Bei den Johannitern kann man sich aber auch an die Felicitas Feit und das Hospizteam wenden. Sie steht jederzeit für Beratungsangebote zur Verfügung. Das finde ich ganz toll von Ihnen beiden, dass da wirklich, ich habe gesehen, gleichweise 24 Stunden sind beide Telefone geöffnet, wenn Hilfesuchenden einen Bedarf haben. Bevor ich das Gespräch beende, habe ich zu guter Letzt noch eine Frage. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch für euren jeweiligen ambulanten Hospizdienst wünschen? Claudia.
Ja, in unserem Dienst gibt es die neue Herausforderung, dass wir uns dem Angebot für trauernde Kinder stellen. Das heißt, wir begleiten auch Familien, die eben beispielsweise junge Elternteile verloren haben. Und unser großes Anliegen wäre hier, einen Raum zu finden, wo sich im nächsten Jahr trauernde Kinder treffen können, wo wir diesen Raum nur für diese Kinder bereitgestellt bekommen würden. Das wäre ein ganz großer Wunsch, den wir für unseren Dienst hätten.
Dankeschön. Felicitas, wie hört sich dein Wunsch an?
Unser Wunsch ist es tatsächlich, dass alle Menschen hier in der Umgebung oder auch generell von den hospizlichen und palliativen Möglichkeiten wissen. Denn keiner muss mit einer schweren Erkrankung in der letzten Lebensphase, aber auch in der Trauer alleine sein. Und dafür sind wir da.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich danke den beiden Damen für das Interview und wünsche alles Gute und weiterhin viel, viel Erfolg und Kraft in ihrer wunderbaren, wertvollen Hospizarbeit in Rödermark.
Im heutigen Schwerpunktthema Kinderrechte berichten uns drei verschiedene Einrichtungen, wie die Kinder das Thema Kinderrechte verstehen und auch umsetzen.
Als erstes hören wir mal rein bei Viola Selke von der Schulkinderbetreuung Lindenkitz aus Urbrach.
Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Radar. Hier sind die
Lindenkitz.
Heute reden wir über das Thema Weltkindertag und deswegen möchten wir alle auf unsere Kinderrechte aufmerksam machen. Dass ihr mit offenen Augen durch die Welt geht und schaut, dass Kindern kein Unrecht passiert. Mariella, kannst du mir bitte einige Kinderrechte nennen?
Ja, Recht auf Spiel und Freizeit und elterliche Fürsorge.
Aileen, hast du auch noch was zu dem Thema zu sagen?
Ja, gewaltfreie Erziehung und Betreuung bei Behinderung.
Sehr gut. Es gibt ja noch mehr Kinderrechte. Naila, fällt dir noch was dazu ein?
Ja, Schutz und Glück und auf der Flucht.
Leila?
Gesundheit und Bildung.
Ja, das stimmt. Ich glaube, jetzt haben wir fast alle Kinderrechte aufgezählt. Warum sind euch Kinderrechte so wichtig, Leila?
damit den Kindern nicht wehgetan wird.
Naila, hast du auch was dazu zu sagen?
Damit alle Kinder auf der ganzen Welt gleiche Rechte haben.
Das stimmt, das ist ganz wichtig, dass es nicht nur in einem Land den Kindern gut geht, sondern auf der ganzen Welt den Kindern gut geht. Und jetzt kommt die Mariella, was sagst du noch dazu?
Die Menschenrechte gelten natürlich auch für die Kinder.
Das stimmt. Geht es allen Kindern auf der Welt gleich gut? Was meint ihr, Eileen?
Nein, geht es nicht. Es gibt viele Länder, wie zum Beispiel Afrika, da gibt es nicht genügend zum Essen und zu trinken und das kann auch die Gesundheit gefährden.
Das stimmt, da hast du recht. Da müssen die Leute meistens ganz weite Wege zurücklegen, um überhaupt an frisches Wasser zu kommen. Das ist dann schon ein Tagesausflug, nur damit man frisches Wasser bekommt. Naila, was meinst du?
Oft müssen Kinder in armen Ländern schwer arbeiten. Sie können nicht zur Schule gehen und müssen für die Familie sorgen.
Ja, das stimmt. Die sind ganz groß daran beteiligt, dass die Familie überhaupt was zu essen bekommt und dass die Familie genug Geld hat. Leila?
In manchen Ländern ist es so, dass die Mädchen schon in der 5. Klasse mit der Schule aufhören müssen. Das ist auch nicht so okay.
Das heißt, sie haben dann kein Recht auf Bildung.
Ja, genau.
Das fehlt in den Ländern, vor allem für die Mädchen. Die sind oft sehr benachteiligt in Ländern. Das stimmt. Worauf sollen Erwachsene achten, damit es den Kindern gut geht und die Rechte von den Kindern eingehalten werden? Leila.
Erwachsene sollen darauf achten, dass Leute, die Kinder schlecht behandeln, bestraft werden. Natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der ganzen Welt.
Eileen?
Dass die Kinder ihre Rechte gut kennen, damit sie, wenn ihnen Unrecht geschieht, die Erwachsenen die Rechte der Kinder durchsetzen können.
Kinder sind auf die Hilfe der Erwachsenen angewiesen in dem Fall. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mariella.
Kinder können sich nicht so gut ausdrücken, deswegen müssen die Erwachsenen auch manchmal das für sie machen.
Das stimmt. Und vor allem sind Kinder oft nicht so stark wie Erwachsene und körperlich schwächer. Und da müssen die Erwachsenen einfach für die Kinder mitschauen, dass denen kein Unrecht geschieht.
Ja, genau.
Naila, kannst du mir von deiner Aktion bzw. von unserer Aktion erzählen, die wir im Rahmen des Weltkindertages zum Thema Kinderrechte durchgeführt haben?
Ja, wir haben große Leinwände zum Thema Bildung, Spiel und Freizeit, Gesundheit und gesunde Ernährung gestaltet. Sie wurden dann im Rathaus aufgehangen.
Ja, genau. Da konnten alle Leute in Urberach oder in Rödermark, besser gesagt, sich die tollen Leinwände, die wir gemacht haben, anschauen. Eva Maria, welche Kinderrechte kennst du?
Jeder Mensch hat das Recht auf seine eigene Meinung, auch die Kinder.
Und weißt du, was damit gemeint ist?
Ja, das, weil manche Eltern lassen die Kinder nicht entscheiden, wie oder was sie mögen.
Dass sie einfach bestimmen ja. Darüber und ihren Willen eigentlich gar nicht gelten lassen. Das meinst du damit?
Ja.
Okay, dankeschön. Noah, kennst du auch noch ein Kinderrecht?
Ja, das kenne ich. Kinder müssen vor Ausbeutung geschützt werden.
Und was ist damit gemeint mit der Ausbeutung?
Dass Kinder zum Beispiel nicht arbeiten sollen.
Das stimmt. In vielen armen Ländern müssen die Kinder arbeiten und ihre Familie ernähren. Das ist damit gemeint, ne?
Genau.
Warum sind Kinderrechte so wichtig? Zum Beispiel das Recht auf Gleichheit.
Wenn zum Beispiel ein Kind keine neuen oder coolen Klamotten hat, dass es dann auch nicht ausgelacht wird. Vielleicht gibt es da einen schlimmen Grund für oder sowas.
Genau, das kann man ja nie wissen, wie es in den Familien aussieht und wie es den Familien geht, ne? Mhm. Da gebe ich dir vollkommen recht, das ist auf jeden Fall ein Grund. Dankeschön, Noah. Eva Maria, warum sind Kinderrechte so wichtig, zum Beispiel die Schule?
Ja, damit jedes Kind doch Gleichheit hat und ja, jedes Kind eine gute Zukunft bekommt.
Das stimmt, damit alle auch die gleichen Chancen haben, ne? Deswegen müssen alle Kinder die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen. Dankeschön, Eva Maria. Vielen Dank, ihr lieben Kinder. Ich freue mich, dass ihr mitgemacht habt und dass wir damit die Hörer von Radio Radar auf die Kinderrechte aufmerksam machen können. Und hoffe, dass alle die Chance haben auf Gleichheit,
auf Recht und Spiel und Freizeit, auf gewaltfreie Erziehung. Liebe Hörer, haltet die Augen auf, sobald Kinder in Gefahr sind.
Wir besuchen Jenny Adamiak und ihre Vorschulkinder in der Kita Potsdamer Straße in Oberroden-Breidat.
Was fällt dir ein, wenn du das Wort Kinderrechte hörst?
Mir fällt eigentlich ein, dass halt jedes Kind auch in die Schule darf und jedes Kind Rechte hat, sich auch frei zu bewegen.
Fällt dir vielleicht noch was dazu ein?
Also, mir fällt noch zu dem Wort Kinderrechte ein, dass wir halt, also das... jedes Kind dazu auch Recht hat, zum Beispiel in den Kindergarten dürfen und so und mit anderen Freunden uns verabreden dürfen.
Was fällt dir ein, wenn du das Wort Kinderrechte hörst?
Mir fällt ein, dass zum Beispiel ein Kinderrecht ist, dass die Eltern die Kinder nicht schlagen dürfen. Und mir fällt auch ein, dass der anderen auch eingefallen ist, dass alle irgendeinen Betreuungsort haben dürfen. Und ja, mehr weiß ich gar nicht so genau.
Was fällt dir dazu ein, wenn du das Wort Kinderrechte hörst?
Da fällt mir ganz viel ein. Also, in vielen Ländern ist es so, dass viele Kinder kein Dach über dem Kopf haben. Deswegen gibt es die Kinderrechte. Die Kinderrechte sind dafür da, dass es jedem Kind gleich tut, wenn es arm ist und auch andere Sachen hat. Deswegen gibt es die Kinderrechte, weil da gibt es viele Sachen, zum Beispiel, dass Kinder in den Kriegszeiten erst ab 14 in den Krieg ziehen dürfen. In anderen Ländern, da denen ist aber, sind Deutschland und anderen Ländern, aber das ist den anderen Ländern egal. Und andere sind auch so arm, dass sie auf der Straße sind und dann klauen. Und meistens essen Kinder auch Drogen. Und das ist halt nicht gut für die Kinder, weil die noch viel zu jung dafür sind. Und dann wird das halt auf den Körper aus. Und dann geht das ihnen eigentlich noch schlechter als vorher.
Was fällt dir dazu ein, wenn du das Wort Kinderrechte hörst?
Wenn ich zu Hause eine Woche nur mal Lieblingsessen krieg.
Was fällt dir dazu ein, wenn du das Wort Kinderrechte hörst?
Ja, die haben auch ein Recht auf Bildung und halt sowas. Und das ist auch ganz wichtig, dass man die einhält. Weil, tja, da gibt's auch eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Und alle, die es einhalten, die machen das gut. Und die, die das nicht machen, die machen das dann halt nicht so gut. Ja.
Die Kids der Kita an der Rodau wollen auch noch was dazu sagen. Ulla Kenter und Pia Zentgraf sind dabei behilflich.
Weil jetzt müsste ja erst noch mal der, vielleicht der Luisa erklären, wo kommen wir denn jetzt rein, wenn wir das aufnehmen?
Ins Radio.
Ja, wenn, Luisa, wenn wir da reinsprechen, dann kommen wir ins Radio.
So, also, und wir haben gesagt, die Pia und ich, dass wir mal den Menschen draußen am Radio erzählen wollen, dass es Rechte für Kinder gibt.
Wir haben uns jetzt hier zusammengetroffen für unser Kinderinterview mit dem Thema Kinderrechte.
Ja.
Die Kinderrechte werden besprochen in der Kinderkonferenz. Und die Kinderkonferenz, das wollen wir hier in den Kindergartenalltag wieder aufnehmen. Dass sich verschiedene Kinder zu einer Gruppe zusammentreffen und die Rechte der Kinder besprechen.
Ja.
Und jetzt habe ich zwei ganz neue Wörter gesagt. Kinderkonferenz und das Wort Rechte. Was ist es denn? Was stellt ihr euch vor? Was habt ihr denn für eine Idee, was Kinderrechte sein könnten?
Musik.
Dass du Musik hören kannst.
Ja, und dann, wenn du essen kannst.
Also wir wollen ja jetzt nicht über das Radio reden, wir wollten ja jetzt mal über die Kinderrechte sprechen. Und wie die Pia schon gesagt hat, wollen wir jetzt hier wieder eine Kinderkonferenz machen. Und dazu brauchen wir euch, dass ihr uns helft, das mit vorzubereiten.
Ja, ja.
Alva, was ist eine Kinderkonferenz? Habt ihr eine Idee?
Also in der Kinderkonferenz haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Wünsche, ihre Rechte, ihre Ideen uns Erziehern zu sagen. Wie wir das schon mal gemacht haben mit den Hausschuhen.
Ja.
Erinnert ihr euch? Ihr habt immer gesagt, ihr findet es doof, Hausschuhe anziehen, Hausschuhe aus, Hausschuhe suchen. Und dann haben einige Kinder gesagt, wir möchten das selber entscheiden, ob wir Hausschuhe anziehen oder ob wir barfuß laufen.
Ja, und ich möchte das auch machen.
Genau, und das war euer Recht, das zu sagen. Und wir Erzieher haben dann darüber gesprochen, ob wir das so machen können. Und in der Kinderkonferenz wird genau sowas besprochen. Ihr sagt, was euch beschäftigt, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet. Und ihr dürft mitbestimmen. Wie zum Beispiel mit dem Essen.
Oder wie zum Beispiel mit den Bauen oder mit den Spielen.
Genau, ihr müsst entscheiden, welchem Raum ihr spielt. Das ist eure Entscheidung, das ist euer Recht im Kindergarten. Was habt ihr denn noch für Rechte? Noah, du hast es vorhin schon gesagt.
Hast vergessen?
Dass man essen darf.
Genau, dass ihr essen dürft. Und zwar bestimmt es dann die Erwachsenen, was ihr esst.
Und dass ihr dreckig sein dürft. Ja. Und dass man Sachen in die Hand nehmen dürft. Und dass man schlafen darf.
Genau, Lena.
Und dass man und sie kann man anmalen. Nur die Hände. Und dass man schwimmen darf.
Und dass man tauchen darf.
Tauchen darf, ja, richtig.
Also es gibt ein Recht darauf, dass ihr zu essen habt. Das ist richtig. Und es gibt ein Recht, dass ihr auch schlafen dürft.
Und schmutzig sein dürft.
Auch das.
Und spielen dürft.
Genau.
Ja. Und was auf die Hand geben dürft. Da oben.
Ja. Das lernt ihr dann kennen, ne? Oder?
Wenn und einen Wurm in den Hand haben. Hi. Und Bücher lesen. Oder Pflaster haben. Oder sich anmalen. Oder Äpfel schneiden.
Ja.
Oder Bananen schneiden. Oder ein Pflaster hier auf das Knie haben. Mhm. Oder sich im Grab zu wälzen.
Auch. Hat jemand eine Idee, was das hier sein könnte?
Bücher lesen.
Das heißt, ihr habt auch das Recht, euch zu informieren. Eine Idee, was heißt denn informieren?
Dass man sich mal ein bisschen entspannen darf.
Kann auch sein, ja.
Das habe ich doch schon mal gesehen, dieses Bild.
Ach, im Breitert.
Ja, wo der Norden wohnt, der früher hier war.
Mhm. Ja, da steht auch nochmal, dass ihr Rechte habt.
Allee.
Ja. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal gucken. Also das hier ist zum Beispiel, oben drauf steht, jedes Kind hat das Recht. Mhm. Und dann kommen die einzelnen Bilder dazu.
Na.
Und was seht ihr denn auf den Bildern?
Das darf man nicht.
Das darf man nicht?
Darf man das?
Was darf der nicht?
Das darf man nicht.
Könnt ihr nochmal dem Alex zuhören? Sagst du es nochmal?
Geschlagen.
Genau. Ihr dürft nicht geschlagen werden, ne? Und was könnte das hier heißen?
Weil der mag so.
Ah, der macht den Daumen
der
hoch.
Der macht den Daumen hoch, genau.
Mhm. So. Und sollen wir euch mal vorlesen, was hier steht?
Ja.
Das Kind hat das Recht auf Mitsprache in seinen Angelegenheiten.
Sich hinlegen am Strand.
Genau, sich hinzulegen am
und
Strand.
Und malen.
Und das hier ist zum Beispiel, dass ihr sagen dürft, was ihr denkt. Wie zum Beispiel, hör mal gerade zu, heute Morgen, Alex, die Helena, hat ihr Dino-Bild da vorne aufgehängt vom Schulkindtreffen, wer sie ist. Und dann hat die Helena gesagt, sie findet es nicht so toll, wo sie sich da jetzt hinhängen muss, ob wir das nochmal umändern können. Vielleicht, dass alle Freundinnen zusammengehören, ne? Zum Beispiel heute Morgen hat der Finn sein Geburtsdatum geschrieben.
Ich auch.
Genau, und du, Alex, du hast die Zahl 4 gelernt zu schreiben und mit den Bauchklötzen zu bauen und danach die Zahl 5.
Na, siehst du, ihr lernt jeden Tag ja auch, ne? Ja.
Das
sind eure Rechte.
Ein schwarzer Kombi rast durch den Ortskern der Stadt. Ein Polizeiwagen verfolgt ihn mit heulender Sirene. Der Kombi schafft es gerade noch über den Bahnübergang und die Polizei hat das Nachsehen. Geistesgegenwärtig merkt sich Apollonia, die an der Schranke wartet, das Kennzeichen des Fluchtautos.
So oder ähnlich könnte ein Krimi anfangen. Greta Diederich spricht mit Jenny Rotas, die unter dem Pseudonym Verena Roth zu den bekannten Rödermarker Autorinnen gehört.
Liebe Frau Rothers, Man hat schon sehr viel von Ihnen gehört und wahrscheinlich auch gelesen. Warum und wann sind Sie aus Nordrhein-Westfalen nach Rödermark umgezogen?
Ja, im November 1999 sind mein Mann und ich von Recklinghausen zunächst nach Dietzenbach gezogen, berufsbedingt. Und etwa 6 Jahre später, im Jahr 2005, sind wir dann nach Rödermark gekommen.
Wann haben Sie mit dem Schreiben angefangen und wie haben Sie Ihr Genre gefunden?
Ja, schon in der Jugendzeit habe ich Kurzgeschichten und Gedichte geschrieben und später wurden es dann auch längere Texte. Zum Krimi bin ich eigentlich eher durch die Vorabendserien, so etwas wie Hart aber herzlich oder auch Remington Steele, gekommen. Ja, und da lag es dann nahe, wenn ich dann irgendwann einmal tatsächlich schreiben sollte, dass es dann in jedem Fall ein Kriminalroman werden wird.
Kann man die Cosi-Krimis auch mit gemütlich bezeichnen? So zum Beispiel in Richtung Puzzeln oder eine Lösung für ein Rätsel finden und nicht als blutrünstige Sensationsgier.
Ja, eindeutig. Cosi-Krimis sind gemütliche Kriminalromane, in denen die Beziehungen der Charaktere untereinander im Mittelpunkt stehen und wo, na, ich sag mal, sanft gemordet wird. Ja, und in meinen Apollonia-Krimis können die Leser tatsächlich dem Täter auf die Spur kommen.
Ihre Hauptfigur kommt in vielen Krimis vor. Ist sie besonders schön, wie Apoll zum Beispiel, oder warum wurde dieser Name gewählt? Können Sie uns etwas über Apollonia erzählen?
Ja, zuerst gab es tatsächlich den Namen und ich hatte mir überlegt, für meine Protagonistin sollte es ein ganz besonderer Name sein. Und da hatte ich dann zunächst im Internet nach alten Namen recherchiert, dann habe ich auch schon mal das ein oder andere Babynamenbuch gewälzt. Und schließlich fand ich den Namen bei einem Spaziergang über dem Friedhof auf einem alten Grabstein. Ja, und sofort trat Apollonia vor meinen Augen. Also sie ist mittelgroß, hat schwarze Locken, braune Augen. Ja, so sieht meine Protagonistin aus. Aber nicht nur ihr Aussehen formte sich in dem Moment, sondern auch ihr ganzer familiärer Hintergrund. Die Mutter ist Kreterin, der Vater ist Deutscher und sie hat auch einen Bruder, der Jonathan heißt. Apollonia ist 26 Jahre alt und von Beruf Hotelmanagerin. Und leider musste ich ihr auch ein schweres Trauma andichten, was mir nicht unbedingt leicht fiel, aber nur damit ließ ich ihre Geschichte aufbauen und über 4 Bände erzählen.
Sie sind seit 2013 Mitglied bei den Mörderischen Schwestern. Was ist denn das?
Ja, die Mörderischen Schwestern sind eine Autorinnenvereinigung. Sie fördern die von Frauen verfasste Kriminalliteratur beispielsweise durch ein jährliches Mentoring-Programm für Nachwuchsautorinnen und sie organisieren Vorträge, Seminare und auch Online-Fortbildungen. Außerdem sind sie in regionale Gruppen organisiert. Ich beispielsweise gehöre der Regio-Gruppe Frankfurt an. Wir Schwestern treffen uns regelmäßig online oder auch in Präsenz. Das ist für den persönlichen Austausch natürlich enorm wichtig und gerade für mich als Self-Publisher sehr bereichernd.
Wie entsteht ein Krimi? Liegt die Handlung schon am Anfang fest oder entwickelt sich die Geschichte erst beim Schreiben?
Also ich plane meine Krimis tatsächlich vom Anfang bis zum Ende durch. So habe ich einen roten Faden und an den halte ich mich auch. Auch dann, wenn meine Figuren mal machen, was sie wollen und nicht unbedingt das tun, was ich möchte. Ja, und durch den roten Faden kann ich sie dann wieder auf den richtigen Weg zurückführen.
Haben Sie einen Lieblingsautor, außer Verena Roth natürlich, Autor, der Sie inspiriert hat?
Ja, inspiriert hat mich vor allem Agatha Christie. Das schon auch in meiner Jugendzeit. Ich mag ihre Art, wie sie Kriminalfälle entwickelt und wie dann am Ende schließlich der Mörder von Miss Marple oder auch von Hercule Poirot überführt wird. Ja, das hat mich schon immer fasziniert. Ansonsten lese ich gerne die Mystery-Krimis von Nancy Atherton. Und von Zeit zu Zeit lese ich auch gerne Stephen King. Ich finde, er hat einen ganz tollen Schreibstil.
Das stimmt mit dem Schreibstil, aber Stephen King ist mir manchmal ein bisschen merkwürdig, sag ich mal. Haben Sie eine persönliche Beziehung zu den Orten des Geschehens? Und wie viel Zeit brauchen Sie für Recherchen?
Ja, die Recherche und auch die Einarbeitung der Korrekturen meiner Testleser nehmen eine Menge Zeit in Anspruch. Doch wie viel Zeit ich dafür tatsächlich veranschlage, kann ich überhaupt nicht sagen.
Und mit den Orten, kennen Sie die Orte persönlich, die in Ihren Büchern vorkommen?
Ja, also eine persönliche Beziehung zu den Orten habe ich so weiter nicht, wobei ich schon ganz gerne den Urlaub mit meiner Familie an der Ostsee verbringe. Und die Orte sind ja auch alle ausgedacht. Wohlnitz gibt es nicht und Korntal im Taunus ebenso wenig. Und auch Bienville auf Korsika ist ein fiktiver Ort. Naja, und da kommen wir eigentlich auch schon zu der Recherche. Da ich Korsika persönlich nun gar nicht kenne, habe ich per YouTube-Videos die Insel erkundet und Reportagen auf Arte geschaut. Dabei habe ich auch erfahren, dass die Insel anscheinend einen eigenen Geruch haben soll. Nämlich den von der Maxia, einem immergrünen Buschwald. Die Insel soll nach den unterschiedlichsten Kräutern duften. Nach Thymian, Rosmarin, Wacholder und noch einer ganzen Menge mehr.
Ja, so ist das natürlich auch in ganz Südfrankreich. Das duftet ja auch vor allen Dingen nach Lavendel. Woran arbeiten Sie jetzt und wann dürfen wir mit einem neuen Buch rechnen?
Ja, momentan arbeite ich tatsächlich an zwei Projekten. Zum einen an dem ersten Band einer neuen Cosi-Krimi-Reihe. Da habe ich aber gerade mal das erste Drittel geschrieben. Also bis dieser dann erscheint, wird es noch etwas dauern. Und zum anderen arbeite ich an einem irischen Ermittler-Krimi, den ich unter meinem Klarnamen Jenny Rotas veröffentlichen werde. Da bekam ich jetzt vor ein paar Tagen auch erst das Manuskript aus dem Lektorat zurück und muss nun die Korrekturen einarbeiten. Dann wird das Cover noch erstellt und der Klappentext geschrieben. Ja, und ich denke, Anfang 2022 werde ich ihn dann wohl veröffentlichen können.
Da sind wir gespannt. Steht eigentlich schon nächste Lesung bevor oder wann ist dann schon ein Termin bekannt? Und wie können wir Ihre Bücher bestellen?
Ja, zu der Buchbestellung muss ich sagen, da gibt es die Printausgaben leider nur bei Amazon. Doch die E-Books können bei allen einschlägigen Online-Portalen wie Hugendubel, Thalia, Bücher.de und wie sie alle heißen, heruntergeladen werden. Ja, und tatsächlich gibt es schon neue Lesungstermine. Der erste wird sein am Sonntag, den 17. Oktober um 14.30 Uhr im Schillerhaus hier in Rödermark-Urberach. Dort lese ich aus allen 4 Apollonia-Bänden und erzähle auch ein wenig über die Entstehung der Serie. Und einen weiteren Lesungstermin möchte ich den Zuhörern noch gerne ans Herz legen. Und zwar ist das der Freitag, der 5. November um 18 Uhr lese ich als Jenny Rotas die makabre Kurzgeschichte Bücherhappen in der Thomashütte in Eppertshausen. Aber ich lese nicht alleine. Meine Kollegen Arno Miet und Matthias Hallmann stellen an diesem Abend auch noch ihre neuen Bücher vor. Und dazu gibt es noch ein 3-Gänge-Menü. Also das wird sicherlich ein ganz besonderer Abend. Und bevor ich es vergesse, für beide Veranstaltungen sollte man sich bei Interesse vorher bitte anmelden. Wo und wie die Zuhörer das tun können, erfahren Sie auf meiner Homepage. Die lautet www.verenaroth.de. Und dort finden Sie noch weitere Lesungstermine oder auch Leseproben zu meinen Büchern und noch vieles, vieles mehr.
Das ist schon mal sehr informativ. Können Sie uns vielleicht mal 2, 3 Titel nennen von der Apollonia-Serie?
Der erste Apollonia-Band heißt Apollonia Schatten der Vergangenheit. Band 2 Apollonia Saat des Bösen. Der dritte Band heißt Apollonia Zeit der Abrechnung. Und der vierte Band heißt Apollonia Insel der Wahrheit.
Ja, das war's dann. Vielen Dank, Frau Rotas, für das Interview. Das war sehr lehrreich und ich hoffe, dass Sie weiterhin auch viel Erfolg haben werden, durch diese Radiosendung eine Menge Leser und Leserinnen dazu gewinnen können.
Der Goldene Internetpreis 2021, digital aktiv im Alter. Wir sind nominiert mit der Radioinitiative Rödermark. Seit 2012 zeichnet der Preis Menschen, Initiativen und Kommunen aus, die ältere Menschen beim sicheren Einstieg und Verwendung der Online-Welt unterstützen. Die Gewinner werden im Rahmen des 13. Deutschen Seniorentages am 24. November 2021 in Hannover verkündet. Wir sind damit dabei. Schirmherr ist der Bundesminister des Innern für Bau und Heimat, Horst Seehofer. Wir freuen uns.
Und jetzt ein paar Veranstaltungstipps.
Vorab noch ein wichtiger Aufruf. Die Wahl des neuen Seniorenbeirats Rödermark steht an.
Alle Bürger ab 60 Jahren sind wahlberechtigt und auch wählbar.
Wahlveranstaltungen für Urberach und Buhlau am Dienstag, den 9.11. um 18 Uhr in der Halle Urberach.
Und für Oberroden, Missenhausen und Waldacker am Donnerstag, den 11.11. um 18 Uhr in der Kulturhalle Oberroden.
Sonntag, 17. Oktober um 19 Uhr, The Fitzgeralds, Kanadas New Folk Sensation in der Kelderscheune Urberach.
Samstag, 23. Oktober um 20 Uhr, New Orleans Jazz aus Köln, live from 2D im Jazzkeller Oberroden.
Sonntag, 24. Oktober von 13 bis 18 Uhr, gebührenfreies Upcycling für Jugendliche in der VHS Oberroden.
Montag, 25. Oktober um 20 Uhr. Wann wolltest du zu Hause sein? Puppertierisch, The Next Generation im Theater und Nedelmann Oberach.
Mittwoch, 27. Oktober um 14 Uhr. Das Märchen Rumpelstilzchen in der TS-Halle in Oberroden. Ansprechpartner Herr Weber.
Freitag, 29. Oktober ab 18 Uhr. Tischtennis Jedermann-Turnier in der TS-Halle Oberroden.
Freitag, 29. Oktober um 20 Uhr. Magic Ed Combo im Jazzkeller Oberroden.
Samstag, 30. Oktober um 20 Uhr. Wie jetzt heißt das neue Programm der preisgekrönten Kabarettisten Lizzi Aumeier in der Kulturhalle Oberroden.
Sonntag, 31. Oktober, Halloween-Tipp. Für die klingelnden Kids bitte abgepackte Süßigkeiten aus einer Schüssel mit der Zange rausgeben und schon ist es Corona-konform.
Mittwoch, 3. November von 16 bis 19 Uhr. Reparaturcafé in Oberach geöffnet. Bitte vorher rechtzeitig anmelden unter der Telefonnummer 06 074 911 671 oder per Mail an ehrenamtsbüro@rödermark.de.
Freitag, 5. November um 20 Uhr. Der Jazzclub Rödermark lädt ein in den Jazzkeller Oberroden. Wepper Jazz Latino. Gerade das richtige Programm, um eine sommerliche Stimmung im November zu erleben.
Freitag, 5. November um 20 Uhr. Zürpan Miller. All is not forgotten. Scottish Folk. In der bestühlten Kelterscheune Oberach.
Freitag, 12. November um 20 Uhr. Masa'a. Arabische Verse und zeitgenössischer Jazz in der Kelterscheune Oberach.
Samstag, 13. November um 20 Uhr. Ansichtssache. Kabarett mit Gregor Palast in der Kelterscheune Oberach.
Viele weitere aktuelle Veranstaltungstipps finden Sie auf unserer Homepage rödermark.de/radioinitiative. Träume werden wahr für jedermann mit dem originellen Orchester Endlich Musik vom Musikverein Victoria 08 in Oberroden. Ich will den Dirigenten und seine Bläser mal kennenlernen.
Hallo Andreas, meine erste Frage von Musiker zu Musiker. Wie kommt man auf so einen originellen Namen Endlich Musik und welche Rolle spielt er denn für dich?
Ja, danke für die tolle Einstiegsfrage. Endlich Musik ist wirklich mehr als Musik und das habe ich als Dirigent vor 15 Jahren ins Leben gerufen, um Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, nicht nur Instrumentalmusik zu erlernen, sondern direkt das in einem großen Orchester sozusagen beizutragen. Der Titel Endlich Musik geht darauf zurück, dass wir damals einen großen Zeitungsartikel hatten, der hieß Endlich Musik, in jedem steckt ein Musiker und dem sind schlussendlich 36 Musiker gefolgt und viele Gründungsmitglieder spielen noch heute noch mit.
15 Jahre, mein lieber Mann, eine lange Zeit. Was macht eigentlich Endlich Musik daran anders oder besonders?
Ja, das Besondere sind unsere Musiker und unsere Gäste und unsere Kooperationspartner. Die sind immer wieder begeistert von unserem Ideenreichtum und welche Kreativität wir für Konzerte und auch welche Kreativität wir im gesellschaftlichen Miteinander umsetzen dürfen. Und für dieses Wir-Gefühl sind wir wirklich ausgezeichnet. Die Musiker fühlen sich pudelwohl und ganz nach dem Motto, der Ton macht bei uns die Musik.
Okay, Andreas, nach der langen Zeit habt ihr doch bestimmt einiges auf die Beine stellen können. Erzähl doch mal ein bisschen über diese Zeit.
Ja, der Startschuss war natürlich unsere Gründung, Endlich Musik. Und die erste Golderinnerung war sicherlich, schon nach 9 Monaten haben wir alle im Foyer der Kulturhalle das erste Konzert gegeben. Und wir hatten alle Sorgen, dass wir den Saal noch nicht mal füllen. Und das Foyer war schlussendlich viel zu klein, als wir gesehen haben, dass wir Stühle und Stühle hinzustellen mussten, dann waren wir schon zum ersten Mal wirklich richtig motiviert, weiterzumachen. Und schon kurz danach eine doppelte Bundesauszeichnung vom Deutschen Musikrat, sind wir alle zusammen nach Berlin gefahren. Und aus den Händen von der damaligen Familienministerin Ursula von der Leyen wurden wir als Leuchtturmprojekt beschrieben und durften so den Weg als Pioniere auch bei unseren Konzerten weiterführen. Unvergesslich der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Rödermark, eine ausverkaufte Kulturhalle bei der ersten Konzertparty und natürlich viele Golderinnerungen bei unseren Reisen, zum Beispiel die Fête de la Musique in Straßburg, endlich Musik im Herzen Europas, damals mit vielen tausend Menschen gemeinsam musiziert. Endlich Musik war auch mitten dabei, als das größte Orchester in der Commerzbank Arena spielte vor vielen Jahren oder gerade neulich, als das weltgrößte Digitalorchester sich formierte im Internet. Endlich Musik ist damit doppelt im Guinness-Buch vertreten.
Was mich fasziniert dabei, ist dieser Ideenreichtum und dieses Miteinander von Musikbegeisterten. Wie schafft man es eigentlich, sogar altersmäßig sehr unterschiedliche Leute dafür zu begeistern?
Ja, Motivation ist keine Altersfrage. Wir haben da den Vorteil, dass alle Musiker, die zu uns kommen, schon bereits motiviert und begeistert sind. Als Dirigent und damit auch Mitglied von unserem Orchesterrat versuchen wir ein Umfeld zu kreieren, welches einfach die Musiker weiterhin motiviert und in dem sie sich frei entfalten können.
Unabhängig vom Ausbildungsstand, aus reiner Freude am Musizieren bringst du Musiker und Lernende zusammen. Mir gefällt zum Beispiel der Spruch, auch wenn sie unmusikalisch sind, pfeifen sie drauf, denn in jedem steckt ein Musiker.
Genau, und genau so kurz zusammengefasst sagt es auch immer unsere Gründungsmitglied, die liebe Sisi Oberrauter. Die sagt einfach nur, Spaß haben, gut drauf sein, den Rest bringen wir hier bei. Und genau so ist es. Inzwischen haben sich in unserem Orchester über 55 aktive Musiker zusammengeschlossen. Es finden immer neue Erwachsene den Weg zu uns. Und unser Probenbesuch, gerade in den letzten Jahren, zeigt an, dass wir für ein gesundes Miteinander stehen.
Wie habt ihr denn die Corona-Zeit überbrückt?
Ja, Corona ist und war für viele Menschen sicherlich eine gesundheitliche und auch existenzielle Herausforderung. Für unser Orchester waren insbesondere die Lockdown-Phasen eine besondere Herausforderung in den letzten 2 Jahren. Und da darf ich sagen, dass ich als Dirigent sehr, sehr dankbar bin, dass unter der Führung von unserem Orchesterrat ein Lockdown-Konzept erstellt wurde, in welchem wir weiterhin Lernen, Freude und gesellschaftliches Miteinander auch im distanzierten Umfeld ermöglicht haben. Gerade in den letzten 2 Jahren haben wir gesehen, wie stark unser Zusammenhalt ist, wie innovativ wir sein können, wie wir wollen, haben Üben-Üben-Workshops unter der Leitung des Kulturpreisträgers Jürgen Kakroh durchgeführt und haben so die Musiker zu Hause unterstützt. Am Jahresende 2020, gerade Ende letzten Jahres, haben wir sogar ein neues Konzertkonzept aufgeführt. Mit Märchenmusik at Home haben wir eine wunderschöne Geschichte für die Welt erarbeitet, musikalisch ergänzt und als Videostream auf YouTube über 16.000 Besucher erreicht. Das sind genau 20 Mal die Kulturhalle. Zudem haben sich jede Menge neue Musiker sogar in dieser Zeit angeschlossen und wir können definitiv sagen, dass wir gestärkt aus dieser Phase hervorgehen.
Ein Blick in die Zukunft. Wie geht es bei euch denn demnächst weiter? Steht da irgendwas Besonderes an?
Endlich Musik möchte auch dieses Jahr eine Premiere feiern. Zum einen wünschen wir uns, vor Publikum zu spielen. Und die Premiere ist die Konzertshow, die am 27. November hoffentlich ganz viele Kulturhallengäste begrüßen kann. Die Erwartungen sind auch für uns hoch. Wir sind schon gespannt, denn wir wollen zum Thema Cinemagic, also das Beste aus Kinomusik und Magieshow, als Entertainment-Paket verpacken. Unsere Musiker werden dabei Stars, die auf den großen Leinwänden angezeigt werden. Und wir spielen Musik dazu, sodass für jeden ein tolles Kinogefühl entsteht.
Na, dann wünsche ich dafür natürlich viel Erfolg. Eigentlich ist es ja nie zu spät, ein Musikinstrument zu lernen. Was meinst du dazu?
Genau das leben wir jede Freitagsproben. Wir freuen uns auch auf ganz viele neue Musiker, die es kaum erwarten können, wie sich Endlich Musik anfühlt. Einfach auf endlichmusik.de uns kontaktieren.
Tja, Andreas, dann alles Gute für dich und dein Orchester Endlich Musik. Weiter so und weiterhin auch viel Erfolg und danke für das Interview.
Ja, herzlichen Dank, lieber Roland. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald in der Kulturhalle.
Tja, das hoffe ich auch. Viel Glück. Lasst uns mal reinhören in Endlich Musik, was es da für verschiedene Charaktere und Möglichkeiten gibt, Musik auszudrücken. Thank you.
Das war's für heute.
Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit
und weiterhin viel Spaß mit Radarradio Darmstadt.
Gerne nehmen wir Ihr Feedback entgegen. Besuchen Sie unsere Homepage rödermark.de/Radioinitiative und
schreiben etwas ins Gästebuch oder schicken uns eine E-Mail an radio@rödermark.de.
Auch sind neue Akteure, Ideen und Vorschläge in unserer Radioinitiative Rödermark herzlichst willkommen.
Ansprechpartnerin dafür ist Frau Katja Merten, Telefonnummer 06 074 91 1350.
Wir hören uns wieder am
14. November 2021
von 17 bis 18 Uhr.
Also immer an jedem zweiten Sonntag des Monats.
Radioinitiative Rödermark.
Bis bald und tschüss.